Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Hanseldorf Merz. Vor fast 2 Jahren ist er aus dem Bundesrat zurückgetreten. Seither ist es still geworden um den Appenzeller. Jetzt ist eine Biografie über ihn erschienen. Härte, Herz und Humor heißt sie. Geschrieben hat sie der Journalist Philipp Reichen. Freisinnig, feinsinnig, aber auch ziemlich eigensinnig. So haben wir Altbundesrat Merz in Erinnerung. Jetzt ist er Gast im Tagesgespräch bei Dominik Meier.
Das Tagesgespräch.
Herr Merz, wie geht's euch?
Danke, sehr gut. Sieht man das nicht an?
Man sieht nicht das an, aber unsere Hörerinnen und Hörer sehen es euch nicht an. Die sind ein bisschen braun, also es sieht so noch aus, als wären ihr in den Bergen unterwegs gewesen, jetzt am Spätsommer.
Da bin ich in der Tat, ich bin im Engadin gewesen, wie in den letzten Jahren immer. Ich konnte ein paar Besteigungen können machen mit einem Bergführer, habe das sehr, sehr genossen. Im Firn oberhalb vom Weltgeschehen, die Ruhe und die Aussicht zu sehen.
Also Wandern in der Natur unterwegs, im Hochgebirge unterwegs sein, ist ein Teil von eurem Leben. Was ist sonst noch ein Teil von eurem Alltag als Altbundesrat?
Ja, sehr viel von mir herangeschoben, insbesondere im Bereich von Lesen, Literatur, Dossier aufarbeiten, dann aber auch Gartenarbeit, Beziehungen pflegen. Und das alles bringt mich jetzt eigentlich dazu, dass ich den ganzen Tag wieder voll beschäftigt bin, wie vor 2 Jahren.
Dossier aufarbeiten?
Ja, ich habe ganz verschiedene Dossiers, die ich angeschaut habe in der Vergangenheit und solche, die insbesondere eben auch mit meiner früheren Tätigkeit zusammenhängen. Ich bin ja als Unternehmensberater weltweit unterwegs gewesen, habe verschiedene Länder besucht und es interessiert mich heute noch, wie es zum Teil sich in diesen Ländern entwickelt. Ich habe einen Beitrag können leisten an gewissen Orten, zum Beispiel in Saudi-Arabien, in den Emiraten, in Afrika, teilweise in Lateinamerika, bei der Erschliessung von gewissen Regionen mit Wasserleitungen.
Und jetzt tut er nicht da betätigen, vielleicht auch wieder karitativ? Ist da etwas am Tun?
Nein, die einzige strukturierte Tätigkeit, die ich habe, ist die Mitgliedschaft im Vorstand der Patenschaft für Berggemeinden. Ich halte dafür etwas sehr Sinnvolles. Es gibt in unserem Land sehr viele kleine Gemeinden, die zum Teil schnell überfordert sind, wenn sie Naturkatastrophen müssen bewältigen müssen, wenn sie die Infrastruktur müssen verbessern müssen, Strassen bauen, Schulhäuser bauen. Und letztlich ist halt doch das ganze alpine Gebiet für unser Land von grösster Bedeutung und von grösster Wichtigkeit. Und ich freue mich, dass ich einen Beitrag leisten kann, um Menschen, die in diesen Bergen leben, auch zu helfen.
Und das ist das einzige Amt, das ihr habt. Also, ich habe nachgeschaut, es gibt kein Verwaltungsratsmandat. Ihr habt ja sehr viel gehabt in eurer Zeit als Unternehmensberater. Heute gar nichts mehr.
Nein, es wird da kein mehr geben.
Warum nicht?
Ich habe meine Sache gemacht. Ich glaube, ich war glücklich gewesen, bis ich im Bundesrat war. Dabei habe ich in der Wirtschaft enorm viel dürfen leisten. Dann die 7 intensiven Jahre. Und jetzt, in ein paar Wochen, bin ich 70 und ich werde mich in keinem Verwaltungsrat mehr einbringen.
Das muss ich einfach fragen, wie manchmal hat euch Frau Wittmer-Schlumpf schon angerufen, seit ihr zurückgetreten seid, für einfach vielleicht über die Dossier, die Fragen, Steuerstreit, Finanzen, ein bisschen zu diskutieren?
Ja, das sind interne. Und da muss ich vielleicht gerade von Anfang an sagen, ich habe damals, als ich Bundesrat wurde, sehr, sehr geschätzt, dass mein Vorgänger, der Kaspar Villiger, sich zurückgehalten hat in der Kommentierung. Er hat sich auch gerne aufgedrängt und ich habe mir da schon vorgenommen, machen das auch heute. Für mich gilt das Prinzip dienen und verschwinden. Servir et disparaître. Und deshalb würde ich mich nie und nimmer aufdrängen. Und wenn Frau Wittmer-Schlumpf zu mir kommen würde, dann würde sie das privat machen und sicher nicht in einer öffentlichen Form.
Okay, schauen wir das Verschwinden an, also euer Rücktritt vor 2 Jahren. Die sind 7 Jahre Finanzminister gewesen. Eure Bilanz ist dann ausgedruckt worden, durch Journalisten ausgeteilt worden, 20 Milliarden Franken Schulden abgebaut, Steuern gesenkt für Familien, für Unternehmen, für verheiratete Leute. Wo ihr aber gegangen seid, hat man euch vor allem das Thema Libyen, die unglückliche Mission auf Tripolis, das Thema Bankgeheimnis, wo die Schweiz ein bisschen strudeln gekommen ist, die Strategie nicht so ganz klar war, um die Ohren geschlagen. Das war der Abschied. Ist der vielleicht ein bisschen bitter Abschied auch ein bisschen ein Grund, dass er sich so zurückgezogen hat?
Ja, ich glaube, man muss eine Bilanz ziehen am Tag, wo man zurücktritt. Das habe ich gemacht, selber übrigens, am 7. August vor 2 Jahren. Und dann aber muss man die Zeit auch ein bisschen schaffen lassen. Weil gewisse Ereignisse, die vielleicht im Augenblick von sehr grosser Relevanz sind, Aktualität und Sensation, die tun sich mit der Zeit verändern. Und umgekehrt gibt es vielleicht Sachen, die im Verborgenen geschaffen worden sind, die man dann eben erst später sieht. Und ich glaube, es gibt eine Gelegenheit jetzt auch mit dem Buch, wo der Herr Reichen ja weitestgehend ohne meine Mitwirkung geschrieben hat, die Akzente nochmal anzuschauen.
Gleich frage ich noch einmal nachher, wie bitter ist das für euch gewesen, dass man euch das Liebe und das Bankgeheimnis einfach um die Ohren geschlagen hat, auch zum Abschied?
Ja, es ist natürlich schon bitter gewesen, selbstverständlich, oder? Umso mehr als gerade im Fall Libyen der Erfolg eigentlich den sich eingestellt hat. Es ist ja eigentlich alles gut rausgekommen. Aber der Weg dorthin ist natürlich nicht sehr linear gewesen. Insofern habe ich im Augenblick, wo ich die Libyen-Geschichte erlebt habe, schon begriffen, dass medial kritisiert worden ist. Aber nachher ist ja alles hat sich gelöst und es ist alles gut rausgekommen. Auch in der Sache UBS. Ich meine, letztlich sind die 6 Milliarden Pflichtwandelanleihen mitsamt einem Gewinn von 1,2 Milliarden jawohl, wieder in die Bundeskasse zurückgeflossen. Und so damit hat der Stimmbürger, die Stimmbürgerin aus der Bundeskasse die UBS nicht mehr müssen unterstützen. Und der Teil von der Nationalbank ist auf bestem Weg auch noch wieder zurückzufliessen.
Gibt es das Gefühl manchmal, dass dir vielleicht nicht genug für das, was dir gemacht hat, gewürdigt worden sind?
Ja gut, im Augenblick ist es tatsächlich ein bisschen so gewesen, dass ich den Eindruck habe, man tut alles andere ein bisschen vergessen. Und das hat mich schon auch gestört. Aber man kann nicht selber für sich Propaganda machen. Man sollte das auch nicht. Sondern man sollte die Zeit schaffen lassen. Und ich glaube, es sind jetzt bereits gewisse Akzente unterwegs, wo man sieht, dass beispielsweise die Gesundheit vom Finanzhaushalt eben ein Wert in sich ist, dass wir international heute vergleichbar sehr gut dastehen und dass es sich gelohnt hat, die teilweise harten Sparübungen zu machen.
Zu der Würdigung gehört auch eine Biografie, die liegt jetzt auf dem Tisch, Härte, Herz und Humor, also da vorne wir blau gehalten, FDP blau gehalten, das Bild von euch auf dem Cover, wie ihr lächelt, in die Kamera rein lächelt. Es ist ein bisschen hin und her gewesen, der hat uns okay ja zurückgezogen gehabt für diese Biografie, nachher doch jetzt wieder ja gesagt, aber jetzt muss da ist, seid ihr ein bisschen stolz?
Ja, ich glaube, man darf stolz sein darüber. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, Servir et disparaître müsste als Prinzip gelten. Man müsste sich zurückziehen, bescheiden bleiben und wieder dort hingehen, wo man herkommt. Und dann hat aber der Herr Reichen und der Verlag gefunden, es wird sich lohnen, gewisse Kapitel von diesen 7 Jahren aufzuarbeiten. Auch im Sinne, wie sie es vorher angetönt haben. Ich habe mich eigentlich gegen das gewehrt, indem ich das Gefühl hatte, es wird im ersten Umgang zu sehr auf meine Person bezogen.
Und das ist, dass man so ein bisschen das Lächeln oder Stirnrunzeln in der Öffentlichkeit ausgelöst hat. Das macht ja eine Biografie immer.
Ja, natürlich. Aber eine Biografie ist natürlich immer auch eine Folge von Zeitumständen. Oder? Es ist ein Interagieren, es ist ein Zusammenwirken von der Zeit, in der man lebt und von einem selber. Und mir hat einfach die Zeitumstände ein bisschen gefehlt. Und ich habe darum dem Herrn Reichen gesagt, ich könnte dann Hand bieten, wenn er sich einzelne von diesen Dossiers, die für mich wichtig sind, in diesen 7 Jahren eben auch vertieft annimmt. Und das hat er gemacht. Er hat zum Beispiel die ganze Geschichte vom Verkauf von der Swiss an die Lufthansa hat er aufgearbeitet. Er hat vor allem auch Dossiers aufgenommen, wie zum Beispiel der neue Finanzausgleich. Eigentlich etwas Unspektakuläres, aber etwas, was mich sehr zeitlich beansprucht hat. Ein Projekt, das 15 Jahre lang unterwegs war. Er hat auch etwas gesagt über die Steuerreformen. Und er hat schliesslich auch gewisse Themen aufgenommen, die ursprünglich eben nicht vorgesehen sind. Und damit ist für mich das Bild jetzt abgerundet. Und so kann ich zu dieser Biografie ja sagen.
Wenn ich eine Biografie lese, suche ich immer so ein bisschen vielleicht den Schlüsselstell aus den eher jüngeren Jahren von einer Person und denke, ist echt das jetzt so eine Stelle, die man Ausschlag gegeben haben für irgendeine Entwicklung. Und ist mir eine Passage hat mir Eindruck gemacht, das war auch um die 1970, das war da der Diss gewesen, junger Familienvater, das erste Kind war schon da gewesen. Das Geld war knapp gewesen, mit den verschiedenen Jobs, die ihr hatte, und ihr habt zum Vermieter müssen bitte Wette machen, für die Miete absetzen. Was hat das Erlebnis aus euch gemacht?
Ja, es hat einfach gezeigt, dass wir irgendwo müssen, etwas, was man in Anspruch nimmt, als Geschenk, als Entgegenkommen, wieder kompensieren. Man muss können, etwas, was man überkommt, auch verdanken. Und ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt eine Mietzinsreduktion überkomme, dann ist das etwas Vorübergehendes. Und ich weiss, dass ich das wieder werde können gut machen. Und es ist auch so rausgekommen. Ich habe dann später mit dem Bauunternehmer beste Einverhältnisse gehabt. Aber ich glaube, es ist irgendwo eine Vorinvestition gewesen. Vielleicht ähnlich, wie wenn heute ein Studierender halt darauf angewiesen ist, dass er ein Stipendium bekommt.
Das hätte euch ja auch zum Linken können machen, muss sich einsetzen dafür, dass Mieten nicht zu hoch dürfen sein, dass die Vermieter beim Mieterwechsel nicht zu hoch, nicht zu fest dürfen aufschlagen. Hat es nicht gemacht?
Hat es nicht gemacht. Ich bin als Studierender schon ein liberaler Geist geworden. Ich habe immer ein gutes Verhältnis zum Eigentum gehabt. Ein gutes Verhältnis zum Vertrag, zu der sozialen Marktwirtschaft, zu den Wettbewerbsbedingungen, die man hat. Und für mich sind das so die grossen ökonomischen Geister und Persönlichkeiten in der Nachkriegszeit, wie ein Röpke, wie ein Müller-Armack, wie ein Ludwig Erhard, den ich selber einmal erlebt habe noch an der Hochschule St. Gallen, wegleitende Geister vom Liberalismus wurden. Und deshalb habe ich eigentlich nie einen Zweifel bekommen, am Eigentum vom Vermieter zu zweifeln, sondern ich habe einfach gewusst, du musst es selber in die Hand nehmen, du musst können bereit sein, um ein Geschenk auch zu vergelten.
Jetzt hat er den Liberalismus schon erwähnt, das kommt immer wieder in dieser Biografie, die Überzeugung, Eigenverantwortung gilt, der Staat soll nur das machen, was unbedingt nötig ist und die Wirtschaft soll so viel Freiraum haben wie möglich. Und mit diesem Programm seid ihr eigentlich auch im Bundesrat gewählt worden. Damals, wo man gesagt hat, jetzt haben wir wieder mehr Bloch, wo dann Frau Metzler abgewählt worden ist. Jetzt kommt vielleicht der Rechtsbürgerblock. Und da gibt es Anekdoten, vielleicht in der ersten Woche, ich weiß nicht genau, was es war, als Finanzminister, hat ihr eure Chefbeamten zusammentrummelt, heisst es im Buch. Das Budget in der Hang vom Bund und mit Leuchtstift markiert, wo man überall kann streichen kann. Ist das wirklich so, seit ihr zu Werk gegangen?
Das stimmt. Ich war als Ständerat ja Präsident von der Finanzkommission, von der Ständerätlichen. Und für mich ist eigentlich das Hauptmotiv, sich als Bundesratskandidat zur Verfügung zu stellen, die Situation war, dass sich der Bundeshaushalt finanziell laufend verschlechtert hat. So von 1990 bis im Jahr 2003 sind die Schulden vom Bund von 38 auf über 120 Milliarden angestiegen. Und ich habe einfach gedacht, so kann das nicht weitergehen. Sonst leidet die künftige Generation darunter. Sie muss dann das einmal zurückzahlen. Sie hat weniger Spielraum, die Investoren kommen nicht mehr, das Ausland wird uns meiden und die Steuerzahlenden müssen befürchten, dass die Steuern hochgehen. Das kann es nicht sein. Und deshalb war für mich eines der Hauptmotive eben gewesen, die Gesundheit vom Bundeshaushalt wieder herbeizuführen.
Und das ist wirklich so plastisch, da nimmt man das Budget und schaut mal, wo könnte man zusammenstreichen.
Es geht gar nicht anders. Am Schluss muss man einfach Klartext reden, man muss die verschiedenen Aufgaben anschauen und man muss können mit dem Rotstift arbeiten. Das habe ich übrigens bis auf den heutigen Tag immer so gemacht. Ich verwende in der Regel drei Farben. Ich will nicht Probleme. Grün bedeutet für mich Zustimmung. Ja, das ist gut. Orange heisst, das musst du nochmal anschauen. Und rot heisst, nein. Und irgendwo gibt es 18 Aufgabengebiete, die der Bund erfüllen muss. Und die muss man priorisieren. Es sind nicht alle gleich wichtig. Und da geht nicht anders, als wenn man mit der Farbe zunächst schafft und hinter der Farbe natürlich den Argument sucht. Also wenn ein Bereich mehr überdurchschnittlich wachsen darf, Bildung, Forschung, Innovation als Beispiel, dann nachher muss man das argumentativ nachher können unterlegen. Aber einsteigen müssen Sie mal mit einer plakativen Farbe und sagen, das ist ein grüner Bereich, der ist für unser Land wichtig, da bin ich auch bereit, Argumente zu sammeln.
Welche Farbe würdet ihr eurer Beziehung geben zum Christoph Blocher? Eben, die sind wie so ein Duo wahrgenommen worden, eben der Rechtsblock mal im Bundesrat Einzug gehalten und jetzt schaut, dass der Staat nicht weiter wächst, dass der Staat kleiner wird. Welche Farbe, grün, orange oder rot, ist vielleicht eure Bilanz am Schluss gewesen, die Zusammenarbeit rechts von der Mitte?
Ja, ich weiss nicht, ob ich das auf eine Farbe soll, reduzieren. Wir sind beides bürgerliche Politiker. Da ist gar keine Frage, hat mich im Budgetprozess immer lebhaft unterstützt. Aber es hat einen Haufen andere Gebiete gegeben, wo wir von Anfang an andere Auffassungen, abweichende Auffassungen hatten. Namentlich im gesellschaftlichen Bereich bin ich ein liberalerer Geist als er. Ich bin auch jemand, der in Bezug auf die Europäische Union den Bilateralismus gefördert hat. Und zwar nicht im Sinne, dass das ein Schritt ist zum Beitritt. Ich bin komplett gegen den Beitritt von der Schweiz zur Europäischen Union. Das bringt uns kein Segen. Sondern ich bin der Meinung, das ist die Alternative. Und wir müssen uns öffnen. Wir sind ein Land, das weitgehend vom Export lebt, von unseren Spitzenprodukten. Wir haben ja keinen Rohstoff. Und in dem Sinne hat es natürlich zwischen dem Herrn Blocher und mir schon kräftige Abweichungen gegeben.
Das Ohr, Herr Merz, das erinnert sich ziemlich gut. Immer wenn man Töne gehört aus vergangenen Zeiten, kommen Erinnerungen. Und ich möchte euch zwei Archivtöne von uns einspielen aus eurer Bundesratszeit. Für Eston gehen wir zurück zum 3. November 2008. Der Tag, wo ihr zurückgekommen seid, nach Herzstillstand, Koma, Reha und die 3. Pressekonferenz geben.
Kaum ist man im Koma, entstehen schon ganze Listen von Bewerbern. Ich habe mich darüber nicht geärgert. Ich bedauere höchstens, dass jetzt keiner der Kandidaten zum Zuge kommt.
Die Herzen sind euch dann zugeflogen. Alle haben mitgefiebert, das ganze Land mit euch. Die kommen zurück mit Humor. Ist es wirklich so leicht gewesen, so humorvoll gewesen?
Ja, ich bin natürlich beeindruckt gewesen über die Anteilnahme aus der Bevölkerung an dem Geschehen, wo mich dort erreicht hat. Das war ein Zwischenfall, den ich so nicht erwarten konnte. Ich hatte auch keine Vorwarnungen gehabt, selbst an dem Tag nicht, wo das passiert ist. Ich weiss bis heute nicht genau, was mit mir da eigentlich abgegangen ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es dank einem mutigen Eingreifen von dieser Frau, die mich ins Spital gebracht hat, dank den Ärzten, dank der Pflege nachher, aber auch dank der Unterstützung aus meinem Departement, sehr schnell wieder ins Departement gelangt hat und dass ich meine Aufgabe können fortsetzen. Nicht nur die ganz schwierigen Zeiten, die sind nämlich dann erst nachgekommen im Jahr 2009, also nach dem Zwischenfall.
Und hier geht es im nächsten Ton, obwohl der ein bisschen weiter zurückgeht, aber es geht um das Thema. Februar 2008.
Den Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen.
Dieser Satz ist ja wie symbolisch geworden für die Schweiz, die nachher ein Jahr später hat müssen, zum Teil muss nachgeben, Amtshilfe, Besteuerhinterziehung. Nervt euch das, dass man euch diesen Satz immer wieder um die Ohren schlägt?
Nein, überhaupt nicht, weil das stimmt natürlich heute noch. Im gewissen Sinn ist es klar, das Bankgeheimnis ist nicht gefallen, entgegen dem, was immer wieder behauptet wird. Aber man muss auch klar sagen, das Bankgeheimnis schützt eben den Betrug und die Hinterzüchung nicht. Hat es auch nie geschützt. Die Hinterzüchung wird administrativ und der Betrug strafrechtlich verfolgt. Und was wir gemacht haben, am Freitag, am 13. März 2009, das war, dass wir zusammen mit anderen Ländern, mit anderen Finanzplätzen, dem OECD-Standard zugestimmt hat, wo vorsieht, dass man erleichterte Amtshilfe leisten kann. Und zwar dann, wenn ein begründeter Verdacht im Einzelfall unter Nennung von einer Bank vorliegt. Das sind die Elemente gewesen. Und dem haben wir zugestimmt. Und im Grunde genommen ist es klar gewesen, dass wenn ein Amtshilfegesuch kommt, wo die drei Elemente beinhaltet, dass wir dann, wenn ein Tatbestand vorliegt, ein Steuerhinterzüchungs- oder Betrugstatbestand, dass wir dann Amtshilfe leisten.
Das ist unter Druck vom Ausland passiert. Der Herr Reichen schreibt in der Biografie, auch euch selber sei das Verteidigen vom alten Zustand, wo eben die Amtshilfe so nicht möglich war bei Hinterziehungsdelikt, immer wie schwerer gefallen, wo ihr gesehen habt, was die Banker in den USA wirklich gemacht haben. Stimmt das?
Das stimmt natürlich schon. Also ich meine, was ich dort gesehen habe, ich habe einzelne von diesen Fällen angeschaut, das war haarsträubend gewesen. Ich glaube, das ist der Anfang von einer Entwicklung, wo die Banken zu einem schönen Teil eben auch selber schuld sind. Sie haben sich Machenschaften geleistet, die in diesen Partnerländern nicht akzeptiert worden sind und wo öffentlich zu Diskussionen und auch zu Massnahmen geführt haben.
Wenn man jetzt schaut, wie es weitergegangen ist, eben jetzt der Fall vom Angestellten zu London, wo 2 Milliarden ja mit eigenen Geschäften aufs Spiel gesetzt hat, jetzt ist gerade der Prozess, es ist nicht unbedingt viel besser geworden. Ist bei euch irgendeine Überzeugung ins Wanken gekommen, durch die Sachverhältnisse, durch die Machenschaften, was leicht gekommen sind?
Ja, ins Wanken nicht, aber ich glaube, was man halt einfach eine Zeit lang vergessen hat, das sind die guten alten Prinzipien und Werte vom schweizerischen Banking und vom schweizerischen Bankgeschäft. Wenn ich denke, die Vororganisation vor der UBS, das war ja die SBG noch, die Schweizerische Bankgesellschaft. Da hat es zurückgehend auf die Gründer von den Privatbanken in Genf ein paar Prinzipien gegeben. Das erste Prinzip war, man sollte einen Kredit erteilen, wie wenn es das eigene Geld wäre. Das zweite, man sollte das Geschäft im Zweifelsfall nicht machen. Das dritte, man sollte einen Kredit begleiten. Man sollte schauen, wie er sich entwickelt. Das vierte, man sollte am Kreditnehmer in die Augen schauen. Man sollte ihn kennen. Und schließlich fünftens, man sollte von Anfang an einen Kredit, wo man spricht, auch zurückführen. Und das sind so fünf eisige Prinzipien gewesen. Und die sind zum Teil sträflich über Bord geworfen worden. Namentlich von den Kader von der UBS in den USA. Da hat es Leute darunter gehabt, die einfach primär an ihres Portemonnaie gedacht haben. Und ans Ende vom Jahr mit dem Bonus und nicht mehr als solide, gute schweizerische Banking. Und das ist eine Zeit lang ein bisschen verloren gegangen. Und ich hoffe und wünsche natürlich, dass unsere Banken aus der Lehre wieder zurückkommen in die Zeit, wo sie in der Gründerzeit erfolgreich gewesen sind.
Sie waren ja in den 70er Jahren Vizedirektor am Bankgesellschaft Ausbildungszentrum auf dem Wolfsberg und hat eigentlich die Bankelite, die Bankerelite, die halt auch noch Verantwortung lang gedreht hat, ja mit ausgebildet. Hat er da Fehler gemacht?
Ja, ich glaube, die sind eben genau nicht mehr am Ruder gewesen, jetzt, wo das USA-Geschichte, die USA-Geschichte passiert ist. Ich erinnere jetzt einfach an einen Schäfer, den Professor, den Präsident Schäfer. Das ist ein Monument gewesen, ein traditioneller, vorsichtiger, umsichtiger, konservativer Banker. Aber auch Leute wie ein Herr Holzach oder ein Herr Senn, unter denen nach meiner Einschätzung eben solche Sachen nicht passiert wären.
Die sagen, die hoffen, dass es vorbei ist. Aber wenn man die Gegenwart anschaut, die Banker, die verraten ihre Kunden mit Mitarbeitenden und Arbeitgebern an Steuerbehörden im Ausland, wenn es nur genug Geld dafür gibt. Sie sind käuflich. Das lässt ja vielleicht auch nicht unbedingt in eurem Sinn Optimismus laufen.
Also zu den Verfahren, die jetzt hier unterwegs sind, in dem Zusammenhang, möchte ich mich nicht äußern. Das ist nicht meine Verantwortung. Für mich spielt einfach mit, dass Banken zwei Lehren in Zürich. Das erste ist, man hat eine Anzahl von Massnahmen getroffen, gesetzlicher Art, unter dem Titel «Too big to fail». Das heisst, man will Banken so maßgeschneiderter haben, dass, wenn ein Problem kommt, nicht die ganze Volkswirtschaft in den Strudel hineingerissen wird. Das sind Regulierungsvorschriften. Ja. Und das andere, das sind tatsächlich einfach die traditionellen, soliden Werte, die unseren Bankerplatz und unseren Finanzplatz ausgemacht haben in der Vergangenheit und sicher auch in Zukunft wieder werden ausmachen. Ich glaube, in den Banken ist man sich, namentlich bei den Grossbanken, schon bewusst, dass da wieder muss mehr Seriosität und mehr Wertbezogenheit einkehren.
Und wie sieht die Zukunft nach eurer ganz persönlichen Einschätzung aus? Gibt es Bankgeheimnisse in der heutigen Form in 5 Jahren noch oder haben wir da den Informationsaustausch automatisch?
Also es ist als Dossier ja nicht mehr meine Verantwortung. Ich hoffe einfach, dass der Informationsaustausch nie kommt, weil er nichts bringt. Er ist auch nicht angetan, die Erwartungen zu erfüllen, die ausländische Staaten zum Teil haben, sondern ich erwarte, dass der schweizerische Finanz- und Bankerplatz auch in der Zukunft ein wichtiger Träger von unserer Volkswirtschaft bleibt. Er hat eine Reihe von Vorteilen, politische, infrastrukturelle, ausbildungsmässig, traditionelle Vorteile, und die kann man ausspielen und das wird man in Zukunft auch können machen.
Es geht aber eigentlich in Richtung von dem automatischen Informationsaustausch. Man schaut, jetzt sind Gruppenanfragen zulässig. Die USA kommen mit einem Gesetz, wo Banken verpflichten, bei US-Bürgern gerade automatisch Informationen zu übermitteln auf Washington. Neun Einschätzung in 10 Jahren. Erhöhen um 5 Jahre. Wo stehen wir da?
Ich will mich da nicht auf eine Spekulation einlassen.
Gut, das ist der Schlusspunkt. Herr Merz, eben in ein paar Wochen feiert ihr euren 70. Geburtstag. Was gönnt ihr euch zu diesem Jubiläum?
Ja, gut, das Mittagessen. Man wird mit der Zeit ein bisschen bescheidener. Aber auf der anderen Seite, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich zu Weg bin, dass ich gesund bin, dass ich an den Berg gehe, dass es mir auch gelingt, einen 3- oder 4.000er noch zu besteigen, dass ich lesen kann, dass ich jeden Morgen gesund aufstand. Ich glaube, ich fange je länger, je mehr das auch an zu schätzen, weil nicht alle Bürgerinnen und Bürger haben in dem Alter, wo ich bin, noch die volle Gesundheit.
Ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen, gute Gesundheit, viel Erfolg. Merci vielmals, Herr Merz.
Der Altbundesrat Hans-Rudolf Merz im Tagesgespräch. Die Biografie über ihn heisst «Härte, Herz und Humor» und ist im Appenzeller Verlag erschienen. Das waren Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rendezvous gibt es natürlich auch online zum Hören oder Abladen auf drs.ch. Was laufend läuft, kommt auf DRS4 News. Verantwortlich für die Sendung von diesem Montag war Thomas Müller. Für die Nachrichten der Simon Leu. Am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.